Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Deutschen Restless Legs Vereinigung. In der vierten Folge spricht Waltraud mit dem Schlafforscher Professor Dr. Stefan Seidel. Heute erhalten wir nochmal eine andere Sichtweise auf viele Aspekte des Restless Leg Syndroms. Wie immer bedanken wir uns bei den Förderern dieser Podcast-Reihe, der MH Plus Betriebskrankenkasse. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, müsste die heutige Folge eigentlich die letzte unserer RLS-Reihe sein. Es hat uns aber so großen Spaß gemacht, dass wir uns entschieden haben, im kommenden Jahr noch eine fünfte Folge aufzunehmen. Seid also gespannt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Waltraud und Professor Dr. Seidel.
Ja, grüß Gott und guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass wir heute bereits den vierten Podcast unserer RLS-Expertenreihe machen dürfen. Und natürlich freue ich mich sehr, dass ich heute einen Gast aus Österreich da habe, Herrn Professor Dr. Stefan Seidel. Er ist Neurologe, Schlafforscher, Schlafmediziner, ärztlicher Leiter einer Reha-Klinik in der Nähe von Wien. Ja, kann man das sagen, gell? Die Pirawat-Klinik ist in der Nähe von Wien. Nur so viel dazu. Ja, seit vielen Jahren tätig, hat viele Publikationen herausgebracht und ist auch ein großartiger Experte. Und ich freue mich, dass wir heute mit Ihnen einen Podcast machen dürfen. Herr Dr. Seidel, bitte.
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung und guten Abend. Ich freue mich auch über die Einladung, dass wir heute mal über Restless Legs Syndrom sprechen können, beziehungsweise auch eben im Zusammenhang mit den sogenannten Komorbiditäten. Vielleicht zu Beginn, was ist das Restless Legs Syndrom in der internationalen Klassifikation der Schlafstörungen, also in der dritten und aktuellen Ausgabe? Gehört das Restless Leg Syndrom zu den schlafbezogenen Bewegungsstörungen und ist, das ist wichtig zu wissen, an sich eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Das heißt, es betrifft, je nach Studie, kann man sagen, so im Bereich von 5 bis 10% der Menschen, wobei natürlich wichtig ist, dazu zu sagen, dass diese Erkrankung in einem Spektrum hinsichtlich Intensität und Frequenz auftritt. Und auch was den alten Erkrankungsbeginn betrifft, es ein Spektrum oder eine recht breite Verteilung gibt. Das heißt, es gibt schon natürlich auch Kinder und Jugendliche, bei denen ein RLS auftritt, aber es tritt natürlich manchmal auch in etwas fortgeschrittenerem Alter erstmals auf.
Das haben wir schon, wir haben auch schon mit einer Kinderärztin darüber gesprochen, dass das auch sehr problematisch ist, die Behandlung oder die Diagnose, sagen wir jetzt mal so. Jetzt ist aber doch so RLS, wenn das jemand schon hat. Ja, der verbindet es eigentlich nicht mit einer Schlafstörung, obwohl ja jeder RLS-Patient jammert. Ja, und die muss in der Nacht aufstehen und die muss spazieren gehen und, und. Also ich kann schlecht schlafen, schlecht einschlafen, wach wieder auf, kann nicht wieder einschlafen. Wo schicke ich denn dann den erstmal hin? Zu Ihnen als Neurologen.
Also gut wäre es, wenn man daran denkt, dass man Betroffene den Rat gibt, einen Neurologen oder eine Neurologin aufzusuchen, weil, und das ist ja zu Beginn schon gefallen, diese Erkrankung eine neurologische Ursache hat. Ja, also es handelt sich um eine Funktions- oder es handelt sich um Funktionsstörungen im zentralen Nervensystem. Das wäre gut. In einem weiteren Schritt kann man natürlich, Sie haben es jetzt eh kurz erwähnt, im Hinblick auf Schlafstörungen, natürlich auch Betroffene zu einem Somnologen, zu einer Somnologin, also zu wirklich ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der Schlafmedizin zuweisen.
Aber Sie sind ja in Person beides, ne? Oder?
Richtig. Es gibt natürlich eben Kolleginnen und Kollegen wie meine Wenigkeit, die beide Expertisen aufweisen, das heißt neurologische Facharztausbildung hinter sich haben und eben eine schlafmedizinische Spezialisierung.
So, Sie nehmen den Patienten dann mit ins Schlaflabor, weil wir schon gehört haben, eigentlich gehören die nicht ins Schlaflabor, die RLS-Patienten, oder? Also, habe ich auch schon die Meinung gehört?
Sagen wir mal so, das RLS ist primär eine klinische Diagnose. Das heißt, ich habe Diagnosekriterien, die ich in meinem persönlichen Gespräch abklopfe, um es so zu formulieren, und schaue, ob diese erfüllt sind. Dazu brauche ich also mal ein ausführliches Anamnesegespräch. Damit kann ich dann die Diagnose stellen und das in Kombination mit einer neurologischen Untersuchung, in der ich also andere fokalneurologische Defizite am Betroffenen, an der Betroffenen ausschließe oder bestätige, hilft mir dann quasi zu 95, 97% sicher zu sein. Das Schlaflabor wird häufig per Zuweisung schon sozusagen eingefordert, ist aber jetzt für die Diagnosestellung nicht zwingend erforderlich. Das Schlaflabor hat meiner Meinung nach einen Stellenwert für den Ausschluss komorbider Schlafstörungen, zum Beispiel der Schlafapnoe, beziehungsweise auch bei jetzt ganz hartnäckigen Durchschlafstörungen zur Objektivierung der periodischen Beinbewegungen im Schlaf. Und insgesamt natürlich zur Objektivierung der Schlafarchitektur.
Was kann ich mir unter Schlafarchitektur jetzt vorstellen?
Die Schlafarchitektur ist ein Begriff dafür, wie sich der Schlaf hinsichtlich der Schlafstadien, also Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, zusammensetzt. Und hier hat man üblicherweise bei gesunden Schläfern einen Anteil des REM-Schlafs um die 20, vielleicht 25%, Tiefschlaf etwa dasselbe Ausmaß, und der Rest, also quasi die Hälfte, ist Leichtschlaf, beziehungsweise sind auch sozusagen Arousals, also Weckreaktionen dazwischen.
Jetzt ist aber doch so, dass diese Arousals gar nicht so ungefährlich sind, oder?
Da haben Sie vollkommen recht mit dieser schon mit einem Unterton gestellten Frage,
Ja, ich bin ja nicht der.
weil die Arousals eben bei RLS-Betroffenen häufig durch die periodischen Beinbewegungen auch ausgelöst sind oder zumindest in einem engen zeitlichen Zusammenhang damit dazu auftreten und es dann zu sozusagen dem Anstieg des Pulses kommt, aber auch zu Blutdruckanstiegen. Und damit einer zu einer erheblichen Herz-Kreislauf-Belastung. Und das wiederum sozusagen einen Risikofaktor darstellt für die spätere Entwicklung einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einer Herzrhythmusstörung wie Vorhofflimmern.
Also das versteht Sie oder die Medizin dann unter Komorbidität oder nicht? Schon, oder?
Wir wissen, dass sagen wir, 80 bis 90% der Menschen mit einem Restless-Legs-Syndrom über ein gesteigertes oder unter einem gesteigerten Ausmaß von periodischen Beinbewegungen im Schlaf leiden. Das kann eine klinische Relevanz, das heißt eine krankheitsrelevante Bedeutung oder eine Krankheitsrelevanz haben, wenn damit häufig eben auch sogenannte Arousals, also Weckreaktionen, einhergehen. Es gibt aber auch den Fall, dass man viele Beinbewegungen im Schlaf hat, aber die kaum mit Weckreaktionen einhergehen. Also da hilft wirklich das Schlaflabor zur Differenzierung. Wenn wir jetzt aber über Komorbiditäten sprechen, und damit habe ich mich persönlich auch im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit auseinandergesetzt, dann weiß man, dass in der Neurologie oder bei den neurologischen Erkrankungen das RLS besonders gerne, also besonders häufig, mit anderen Erkrankungen wie dem Morbus Parkinson auftritt. Bei der multiplen Sklerose haben wir eine Häufung, aber auch bei Menschen mit Migräne. Und hier kann sozusagen die eine Erkrankung auch die andere negativ beeinflussen.
Wenn ich jetzt von Komorbidität spreche und Sie sagen, das eine bewirkt das andere, oder RLS bewirkt auch Herz-Kreislauf-Erkrankung durch die Arousals, weil der Blutdruck ja auch ständig steigt, ne? Wenn man immer wach wird, geht auch der Blutdruck ein bisschen, soweit weiß ich schon, dass der steigt und das natürlich auch nicht gesund ist. Was auch viele Patienten oder in der Selbsthilfengruppe, die wir ja reichlich haben in Deutschland, sehr häufig verwechselt wird, ist Parkinson-Erkrankung. Und auch, es gibt auch Betroffene, die sagen, na, das Medikament steht, nehme ich nicht, weil da steht Parkinson drauf. Also die haben wirklich Panik, weil sie dann Angst haben, sie müssen das nehmen. Gegen Parkinson, kriegen Sie jetzt Parkinson? Also da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen wollen.
Das passt auch zu einem Erlebnis beziehungsweise einem Gespräch mit einer Patientin gestern, die mir auch diese Frage gestellt hat. Das heißt, eine Patientin mit einem Restless-Legs-Syndrom episodischer Natur, das heißt nicht jeden Tag, aber ab und zu eben auftretend, und hat von der Neurologin in der Ordination einen Dopaminagonisten, das Pramipexol, verordnet bekommen, und das hat auch sozusagen seine Wirkung getan, hat ihr also die Symptome gelindert. Und dann kam also im Laufe des Gesprächs auch diese Frage: Ist RLS bedenklich? Und auf Nachfrage, was mit bedenklich gemeint ist, kam eben diese Sorge an, Morbus Parkinson zu erkranken. Und aus meiner Sicht ist das, ja, so wie Sie auch gesagt haben, ein häufiges Thema und wohl auch dem geschuldet, dass eben beim RLS Dopaminagonisten oder eben früher, beziehungsweise leider auch immer noch zu regelmäßig L-Dopa eingesetzt wird. Und das natürlich bekannt, dass diese Substanzen bekannt sind als Parkinson-Medikamente. Und hier liegt dann schnell der Schluss nahe aus Sicht der Betroffenen: Das wird mir deswegen verordnet, weil vielleicht irgendwo auch der Morbus Parkinson schon schlummert.
Ja, genau.
Die gute Nachricht ist auf jeden Fall das, und das habe ich auch der Dame gestern gesagt, dass wir hier beim RLS keine Signale haben, dass also langfristig hier ein erhöhtes Risiko für Morbus Parkinson besteht. Umgekehrt allerdings Menschen mit Morbus Parkinson wiederum eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch ein RLS zu bekommen, beziehungsweise unter periodischen Beinbewegungen zu leiden. Bei der Gelegenheit möchte ich vielleicht noch darauf Bezug nehmen, dass gerade bei den dopaminergen Substanzen heute jetzt auch den Leitlinien entsprechend einfach Vorsicht geboten ist, gerade was den regelmäßigen Einsatz betrifft. Und die sogenannten Alpha-2-Delta-Liganden, also von der Substanz her Pregabalin und Gabapentin, eindeutig in der Erstlinientherapie zu bevorzugen sind. Leider, und das zeigt die Realität auch, können wir damit auch nicht allen, vor allem schwer Betroffenen, ausreichend helfen. Aber es muss erwähnt werden, weil wir durch die dopaminergen Substanzen leider auch ein unerwünschtes Phänomen wie die Augmentation heranzüchten. Und das bedeutet wiederum, dass ich Medikamente einnehme, aber parallel dazu die Beschwerden immer stärker werden.
Also, was ich so festgestellt habe in meinem Umkreis mit Betroffenen oder in meinem Umgang mit Betroffenen, dass leider noch immer sehr viele Hausärzte L-Dopa verschreiben und Levodopa, die Leitlinien auch gar nicht beachtet werden. Also ich sag's jetzt mal wirklich so. Ja, es ist nicht sehr nett, was ich jetzt sage, aber ich muss es trotzdem einmal erwähnen, weil man muss das auch verbreiten, dass die Hausärzte gar kein Interesse zeigen, die Leitlinien zu lesen, zu beachten, den Patienten zu informieren. Also oft sind die Patienten besser informiert als die Ärzte. Klingt nicht gut, ist aber Tatsache. Also gut, Sie sind ja jetzt ein Experte und ich kenne Sie ja auch Gott sei Dank schon sehr lange. Aber es ist trotzdem immer wieder gut. Aber jetzt ist auch mit Cannabis, läuft ja gerade eine Studie mit Cannabis, Cannabinoiden, Medikament. Und ja, ich habe eine Dame bei mir in der Gruppe, die hat Migräne, Fibromyalgie und RLS. Also die kann sich nur mehr mit Cannabis drüber über den Tag retten.
Ja, die Cannabinoide, weil Sie das jetzt ansprechen, es ist natürlich eine große auch Hoffnung, weil letztlich das Feld der medikamentösen Therapie für das RLS letztlich doch seit einigen Jahren jetzt einen gewissen Stillstand erlitten hat, um auch das sozusagen kritisch zu beleuchten. Und schon vor einigen Jahren, also ich kann mich erinnern, zu Beginn der Pandemie 2019, 2020, hier, wenn man recherchiert hat, einige Studien in der sogenannten Pipeline waren, was Schlafstörungen, aber auch natürlich das RLS betroffen hat. Und man kann hoffen, dass diese Studien positiv sind. In den Jahren zuvor war es eben häufig, so wie Sie auch berichten, jetzt bei der Dame mit Migräne, Fibromyalgie und RLS, waren das anekdotische Berichte. Und vielfach dann die Frage: Können Sie mir das verschreiben? Und es gab oder gibt eben noch keine, also Zulassung, Indikation, dafür und es ist wirklich zu hoffen, dass sich hier was tut. Die anekdotischen Berichte waren durchaus immer wieder positiv. Und somit lebt auf jeden Fall die Hoffnung auf ein neues Therapeutikum.
Also die Dame, die ich kenne, die hat sich jetzt selber geholfen, die hat sich jetzt Pflanzen gekauft und
Ja.
zupft die Blüten ab und trocknet die und dampft die dann. Ja, gut. Also das kann man natürlich so und so sehen oder Sie als Arzt sehen das sicher auch anders. Ihr hat's geholfen. Ja, sie gibt es auch so weiter an andere Betroffene. Ob das gescheit ist, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich bin da persönlich sehr, sehr streng, auch mir gegenüber in meiner Verschreibungspraxis und halte also nicht von sozusagen Gießkannenprinzip, also sozusagen, wenn es einmal geholfen hat, das dann bei allen zu
Ja,
probieren und
ja.
plakativ zu formulieren, sondern hoffe schon auf hochqualitative, positive Studien, das heißt kontrollierte Studien, die dann eine gewisse Sicherheit haben. Dass es dann also mehr ist als der Zufall, dass eine Substanz oder ein Arzneimittel hilft. Das ist meine persönliche Haltung.
Ja, na, da haben Sie auch vollkommen recht. Es ist natürlich nur so, dass Betroffene oder viele Betroffene schon so verzweifelt sind, dass sie halt alles ausprobieren. Also, ja, so wie diese Dame oder mit Physiotherapie ausprobieren oder mit Pilzen ausprobieren. Also da gibt es wirklich die abenteuerlichsten oder mit Schuhen extra Schuhe. Also alles Mögliche wird da angeboten. Und ja, in Bayern sagt man da, naja, wenn es Scheh macht. Also das war jetzt ein bisschen despektierlich gesagt. Aber ja, man muss das alles so hinnehmen. Wir haben natürlich für die Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen, ist es keine leichte Aufgabe. Ja, dann einzuwirken auf die Betroffenen und zu sagen, bitte halten Sie sich doch an das Medikament, was Ihnen der Arzt verschrieben hat. Doktern Sie nicht selber rum, weil das ist eigentlich bei keiner Krankheit gescheit. Oder auch die Dosis verändern. Da.
Ja, also ich glaube, da kann man sagen, dass es ja auch hier eine Richtschnur gibt für die einzelnen Substanzen, nicht?
Ja.
Wo man sagt, da gibt es zum Beispiel bei den dopaminergen Substanzen, wenn man also wirklich mit den Alpha-2-Delta-Liganden keine Linderung erfährt, dass man dopaminerge Substanzen durchaus auch einmal einsetzt in der zweiten Linie, aber hier mit einer gewissen eben Obergrenze, was die Dosierung betrifft, um das Risiko für Augmentation möglichst niedrig zu halten. Was mir noch eingefallen ist, im Hinblick auf Komorbiditäten beziehungsweise auch Ergebnisse aus Zusatzuntersuchungen, nicht? Also man macht die Anamnese, man macht die klinisch-neurologische Untersuchung, eventuell ein Schlaflabor, um andere Dinge auszuschließen. Aber ich denke, es ist immer auch wichtig, dann ein ausführliches Labor zu machen, nicht? Und gerade da findet man bei Frauen häufiger als bei Männern einen latenten oder auch manifesten Eisenmangel. Und hier ist es klar, dass man dann, nachdem die Pathophysiologie, also die Entstehungsweise im Körper des RLS, dass man weiß, dass der Eisenmangel, der zentrale, also zentral nervöse Eisenmangel eine Rolle spielt, hier gut beraten ist, einmal den Eisenmangel im Gesamtkörper zu behandeln und auszugleichen. Weil hier sieht man sonst wirklich ein Problem auf, das nicht erkannt ist und therapiert mit symptomatischen Arzneimitteln, symptomatisch wirksamen Arzneimitteln und behebt aber sozusagen einen wesentlichen Einflussfaktor, den Eisenmangel möglicherweise nicht und scheitert in der Therapie.
Ja, also gut, dass Sie das jetzt auch erwähnen, da freue ich mich drüber, weil wir haben das schon in den vergangenen Podcasts auch noch erwähnt und besprochen gehabt mit dem Eisenmangel und dass man eventuell sogar in Notfällen eine Eisensubstitution machen muss oder soll, wie auch immer, also je nachdem, wie der Stand der Dinge ist. Auch bei Kindern, also das, ja, ist eine ganz wichtige und ich hoffe doch, dass jetzt alle dann sich erstmal, also ich bin auch angehalten worden, mein Eisen messen zu lassen. Habe ich noch immer nicht geschafft, aber ich werde es jetzt nach Weihnachten machen. Ja, weil das doch sehr wichtig ist. Also nochmal darauf hingewiesen, sehr schön von Ihnen, danke. Was mir jetzt noch
Ja.
Was sehr häufig ist, ist dass RLS mit Polyneuropathie auftritt, gell?
Ja, das ist insbesondere ab, sagen wir mal, dem 60., 65. Lebensjahr eine häufige Konstellation. Wir haben also dann auch in diesen Altersabschnitten dann häufiger einerseits diabetes-assoziierte Polyneuropathien oder vielleicht auch alkoholtoxische Polyneuropathien beziehungsweise chemotherapie-assoziierte oder leider eben viel zu häufig noch immer idiopathische Polyneuropathien, wo wir einfach nicht genau wissen und zuordnen können, warum die auftritt. Ganz wichtig ist, denke ich mal, dann und teilweise auch schwierig in der klinischen Praxis, die Beschwerden auseinanderzuhalten. Ich kann ja zum einen mit der Nervenleitgeschwindigkeitsmessung mal zumindest eine mittelschwere bis schwere Polyneuropathie gut objektivieren. Habe aber dann wirklich unterschiedliche Symptome bei beiden Erkrankungen. Das heißt, ich habe bei der Polyneuropathie sogenannte Minus-Symptome. Das heißt, ich habe ein Taubheitsgefühl, ein vermindertes Empfinden für Vibration und habe eine Gangunsicherheit dabei, eine Gang- und Standunsicherheit oftmals, die sich so äußert, dass ich besonders, wenn es finster ist, natürlich unsicherer werde beim Stehen oder beim Gehen, weil das Gefühl aus der Körperperipherie schlechter ist. Und ich habe im Unterschied zum RLS an sich keine sogenannte zirkadiane Rhythmik der Beschwerden. Beim RLS ist es ja typisch, das tritt in der zweiten Nacht, Tageshälfte beziehungsweise am Abend in der Nacht auf. Und wenn ich aber eine Polyneuropathie habe und polyneuropathische Schmerzen, Gefühlsstörungen, dann habe ich das sozusagen den ganzen Tag über. Und was auch typisch ist, dass ich keine Betonung in der Nacht oder eben häufig auch keine großen oder schwerwiegenden Beschwerden in der Nacht habe. Im Gegensatz zum RLS, das uns ja dadurch am Einschlafen und am Durchschlafen hindert. Also das sind so ein paar Eckpunkte, mit denen man dann arbeiten kann in der Differenzierung zwischen Polyneuropathie und Restless-Legs-Syndrom.
Wie wird dann die Polyneuropathie behandelt?
Das kommt auf die Symptomkonstellation und die subjektive Symptomlast drauf an. Wenn ich jetzt also vor allem unter den Minus-Symptomen leide, das heißt die Gang-Stand-Unsicherheit durch das verminderte Empfinden, dann werde ich hier eher mit physiotherapeutischen, physikalischen Methoden mit einer Reizung, zum Beispiel durch Elektrotherapie, versuchen, hier sozusagen das zu aktivieren oder wieder zu aktivieren und damit mehr Sicherheit wieder zu erlangen im Stehen und im Gehen, was an Nervenleitgeschwindigkeit da ist oder an Nervenstrukturen. Bei den neuropathischen Schmerzen, die sich also durch Stechen, Brennen also auszeichnen, ist die medikamentöse Therapie durchaus überlappend. Das heißt, ich habe auch bei den neuropathischen Schmerzen einen Stellenwert für Pregabalin, für Gabapentin, aber durchaus auch für Opioide. Bei Opioiden, wir wissen, muss man vorsichtig sein, möglichst niedrig dosiert, retardierte Präparate zu verwenden. Und auch hier gibt es eine gewisse Überlappung, weil wir gerade auch beim schwersten und therapieresistenten RLS zumindest eine randomisiert kontrollierte Studie für das Oxycodon mit Naloxon haben. Also hier gibt es zwischen neuropathischem Schmerz und RLS dann medikamentös in der Behandlung durchaus Überlappungen.
Wäre das dann auch möglich, der Polyneuropathie zu lindern? Also erhellen wahrscheinlich nicht, aber lindern. Oder kann das auch zurück, ich sage jetzt mal ganz laienhaft, zurückgehen etwas? Oder steigert sich das?
Das kommt tatsächlich sehr, sehr stark. Also das ist sicher der größte Einflussfaktor auf die Äthiologie, also die Entstehungsursache der Polyneuropathie drauf an. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, sind die sogenannten entzündlichen Polyneuropathien oder autoimmunologisch bedingten Polyneuropathien, wie das Guillain-Barré-Syndrom oder die CIDP. Hier ist es tatsächlich so, dass ich mit immunmodulatorischen Substanzen diese Erkrankung, wenn es gut gelingt, und das ist durchaus bei einer erklärlichen Zahl von Patienten möglich, diese Erkrankung einmal quasi zum Stillstand bringe. damit also diesen entzündlichen Prozess eindämme und dann kann oder können die Nerven und die Nervenhüllen, die Myelinscheiden, sich wieder regenerieren.
Ah ja.
Leider ist aber das Nervengewebe und auch die Hüllsubstanz sehr träge im Wiederaufbau. Das heißt, wir regenerieren mit 1 Millimeter pro Tag, wenn man so will.
Oh.
Und bei langen, vor allem Beinnerven, dauert es dann entsprechend lang, bis hier eine Regeneration stattfinden kann. Zum Beispiel diabetes-assoziierten Polyneuropathien ist der Stillstand dann erreichbar, wenn wir den Diabetes als Grunderkrankung gut einstellen können. Und dann kann sozusagen auch hier wieder eine Regeneration auch über einen längeren Zeitraum stattfinden. Es ist aber trotzdem leider bei einem gewissen Anteil von Betroffenen so, dass Symptome bestehen bleiben. Also dass zum Beispiel ein gewisser Anteil an neuropathischem Schmerz bestehen bleibt, eine gewisse Gefühlsstörung auch bestehen bleibt. Und im Alltag sieht das häufig eben so aus, dass trotz einer guten Einstellung eine Restsymptomatik bestehen bleibt.
Und wahrscheinlich auch Diabeteserkrankte stärker drunter leiden, oder? Häufiger oder stärker? Oder?
Es ist definitiv die diabetische Polyneuropathie in der Häufigkeit unter Polyneuropathie Betroffenen oder Polyneuropathie Fällen sicher ganz weit oben bei den Top 3 der Ursachen. Diese entzündlichen Erkrankungen, die ich angesprochen habe, wie Guillain-Barré-Syndrom, sind deutlich seltener. Wir sehen sie nur in einer neurologischen Klinik bei weitem häufiger als in der Allgemeinbevölkerung.
Und Sie behandeln wahrscheinlich jetzt auch in der Reha-Klinik sehr viel.
Ja,
oder?
Natürlich kommen dann und so ist es auch sinnvoll, nach dem akuten Aufenthalt, also üblicherweise tritt das Guillain-Barré-Syndrom im Laufe von zum Beispiel 2, 3 Wochen auf und erreicht dann eine Maximalausprägung, um sich dann variabel langsam oder schneller auch zurückzubilden. Und wir haben dann auch Patientinnen und Patienten bei uns, die dann 4 Wochen, 6 Wochen bei uns sind und als Ziel zum Beispiel dann auch haben, die Gehfähigkeit wieder zu erlangen, die Geh- und Stehfähigkeit, um im Alltag wieder teilzunehmen.
Okay, ja, gut, ich weiß es noch von meinem Vater, der hat ja auch drunter gelitten, also unter beiden. Und ich vermute mal, dass er auch ein nicht diagnostiziertes RLS hatte. Also, das ist jetzt von ihm geerbt, aber es ist nie diagnostiziert worden, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Aber Polyneuropathie und Diabetes auf jeden Fall. Ja, ich muss leider bei Ihnen auf die Uhr schauen, gell? Sie haben mir ein Zeitlimit gegeben, obwohl ich jetzt noch lange mit Ihnen weiter plaudern könnte. Aber was ich jetzt vorher ganz vergessen habe im Intro, ich wollte natürlich auch Ihre Klinik noch erwähnen. Sollte doch jemand in Deutschland auch dabei sein, der nach Österreich in die Reha-Klinik will oder muss oder gerne gehen will. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit den Krankenkassen, aber es ist die Pirawat-Klinik in Pirawat, gell? Ist die.
Richtig, also das ist die Klinik Pirawat in Bad Pirawat, ein Ort mit einer Heilquelle. Und dort gibt es, also heuer ist es 25 Jahre, also gibt es 25-jähriges Bestehen der Klinik Pirawat. Wir sind eine Klinik mit einem Schwerpunkt für neurologische Erkrankungen und einem auch kleineren Schwerpunkt für orthopädische Erkrankungen. Und haben also mit einzelnen Versicherungsträgern auch Verträge für psychosomatische Rehabilitation.
Ja, gut, also ich weiß jetzt nicht wieder mit der Krankenkasse, aber ich glaube, es gibt schon auch Ausnahmen, wo die Krankenkasse für Deutsche auch nach Österreich verschreibt, oder? Aber weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht haben wir ja auch viele Zuhörer in Österreich. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und dann hat man das Glück, dass man zu Ihnen kommt als ärztlichen Leiter. Sie haben ein großes Team da, gell? In der Klinik, oder?
Ja, wir haben ein relativ großes Team aus Allgemeinmedizinern, Neurologen, physikalischen Medizinern, Orthopäden. Genau, also wir sind relativ breit und gut aufgestellt, ja.
Ja, ich muss Sie entlassen. Sie wollen zu Ihren Kindern wahrscheinlich?
Außer Sie haben noch den einen oder anderen aus Ihrer Sicht sehr, sehr wichtigen Punkt noch, den wir noch besprechen.
Ja, gerne. Ich habe jetzt nichts aufgeschrieben, ich habe mal nur diese klassische, Sie sind auch im ESRS. Research, oder sind Sie da noch dabei? Also diese klassische Schlafwachforschung?
Ja, also ich habe auch also bin Mitglied und auch in den einzelnen Boards bei der European Sleep Research Society, wo wir uns jetzt derzeit, also wo ich dabei bin, hauptsächlich mit der Entwicklung von Leitlinien beschäftigen für Schlafstörungen. Und das andere, was mir auch am Herzen liegt, ist die European Academy of Neurology, also die EAN. Da gibt es eben auch ein Scientific Panel für Sleep-Wake Disorders. Und da ist momentan ein Projekt, das wir verfolgen, gemeinsam mit Allgemeinmedizinern als Pilot, jetzt einmal in der Schweiz, wo wir also die Prävalenz von Schlafstörungen oder Tagesschläfrigkeit, exzessiver Tagesschläfrigkeit bei praktischen Ärzten in den Ordinationen erfassen möchten und auch weiter und auch longitudinal verfolgen möchten, um hier zu schauen, wie gut Patienten behandelt werden aktuell, beziehungsweise wo die unmet needs sind, das heißt das, wo man hier noch nachschärfen könnte. Und da kehre ich wieder zurück auch zu einem Punkt, den Sie am Anfang gemacht haben. Es ist tatsächlich die Zeit, die man aufwendet, ganz entscheidend. Also man kann hier mit einer 2 Minuten Anamnese, wohl wenn man sehr gut geschult ist und sehr erfahren ist im Hinblick auf RLS oder auch Schlafstörungen, schon eine Richtung ausmachen, wo das Problem liegt oder das Problem festmachen. Als Nicht-Geschulter braucht man dazu sicherlich länger. Und diese Zeit, dieses höhere Ausmaß an Zeit ist häufig in der allgemeinen medizinischen Praxis nicht gegeben. Das heißt, wir arbeiten hier auch an einfachen oder eher einfachen Fragebögen, Screening-Fragen, die hier Allgemeinmedizinern etwas unter die Arme greifen und etwas helfen, um dann die richtige Schiene zu legen in Richtung Neurologie, Schlaflabor etc. Das ist sicherlich für die Zukunft wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, gerade auch beim Thema Restless Leg Syndrom, dass man auch die nicht medikamentösen Verhaltensmaßnahmen Wert legen sollte. Erst vor kurzem habe ich eine Patientin gesehen mit einem RLS, die besonders häufig auch viele, viele Zeitzonen überqueren musste mit Flugreisen quasi.
Oh
Und
Gott,
hier
die
sozusagen
Arme.
immer wieder ein Jetlag hatte, Zeitzonenverschiebung und dadurch auch dann teilweise sehr, sehr wenig Schlaf insgesamt hatte. Und glaube ich, ganz wichtig ist für RLS-Betroffene allgemein hier eine gute Schlafhygiene einerseits zu haben, ausreichend zu schlafen und regelmäßig zu schlafen, weil wir wissen, dass der Schlafmangel oder der Jetlag sozusagen auch diese RLS-Beschwerden verstärken kann.
Ja, also ja, auch regelmäßig Bewegung natürlich am Tageslicht, ja, auch wichtig für uns alle. Aber
Ja.
ich glaube immer, also überall, wo man hinhört, ist immer wieder der Schlaf, die Schlafstörung oder der gestörte Schlaf, das Aufstehen in der Nacht, dann kann man nicht mehr einschlafen, dann steht man um 3 in der Früh auf, dann steht man um 4 in der Früh auf. Das sind ja auch so unterschiedliche Zeiten manchmal, ne? Gut, der Körper gewöhnt sich schon eine bestimmte Zeit immer auch. Also das merkt der Körper schon auch, ne? Wenn der immer um 4 Uhr rauskrabbelt aus dem Bett, dann kommt man um 4 Uhr raus, ne? Aber da wieder in einen Rhythmus zurückzukommen, dass man sagt, ja, man geht um 11 Uhr schlafen. Ja, an manchen Tagen gelingt es auch besser oder manchmal auch wochenweise, aber dann ist es auch wieder wochenweise mal gar nichts.
Ja,
Ja.
das ist halt auch ein häufiger Befund, dass eine gewisse Clusterung der Beschwerden auftritt. Das heißt, ein paar Tage ist wirklich sehr, sehr unangenehm und dann ist es vielleicht eine Woche mal wieder besser und dann kommt es
Ja.
plötzlich wieder. Und das ist
Ja.
ein zusätzlicher Aspekt, der
Ja.
psychologisch oft schwer aushaltbar macht, mit diesen Beschwerden umzugehen. Ja.
Gut, also ich habe ja auch durch die Podcasts, die ich jetzt mache, mit Ihnen und auch anderen auch was dazu gelernt. Und auch dazu gelernt, dass der Mittagsschlaf ja nicht so lang sein soll. Aber manchmal geht's auch nicht. Also dann der beutelt's einen einfach und dann schlaft man einfach. Und so gut, auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten sein dürfen oder sollen, ja, aber dann reißt es einen so weg, dass man halt 1 Stunde schläft mal.
Ja,
Kann man
ich
nichts
meine,
machen.
nobody is perfect, ja, und wir sind alle
Ja,
Menschen.
genau.
Und manches Mal kann man auch dem Bedürfnis einmal ein bisschen ausführlicher nachkommen zu schlafen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon richtig, dass man hier sich tagsüber nicht den Schlafdruck völlig abbauen
Ja,
sollte.
ja, ja.
Ja, das stimmt schon.
Ja, das
Frau
wäre.
Duven, ich muss
Ja,
mich wirklich tatsächlich schon
ich
für langsam
weiß, ich weiß.
verabschieden.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen
Sehr gerne.
für Ihre Zeit, die Sie genommen haben. Wünsche Ihnen viele angenehme Patienten in Pirawat oder in Wien. Sind Sie auch noch tätig vielleicht? Oder
In
im
Wien nicht mehr,
Schlafzimmer?
ist
Gar nicht mehr.
ausschließlich in Niederösterreich.
Nur mehr familiär in Wien. Aber ganz liebe Grüße nach Pirawat und nach Österreich überhaupt und bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen schöne Feiertage, einen gesunden Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns bestimmt immer wieder.